Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Was vereint dunkle Schokolade, Safran und Yohimbin? Das ist ein Extrakt, der aus der Rinde des afrikanischen Yohimbe-Baums gewonnen wird. Anke, was meinst du?
Ich glaube, es ist stimulierend. Ich würde sagen, das ist ein Aphrodisiakum, was du gerade beschreibst.
Hervorragend. Ja, alle drei Zutaten gelten als Aphrodisiaka, sollen also die Libido beleben, die Liebe pflegen. Und was davon enthält der berühmte Liebestrank in der gleichnamigen Oper L'Elisir d'Amore von Gaetano Donizetti? Nichts. Hinter dem vermeintlichen Liebestrank verbirgt sich eine Flasche Rotwein, aber auch der führt zu einem rauschenden Erfolg. Oder, das besprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen dazu mit Maria Gnann. Ich bin Musikjournalistin und spreche mit der Chefdramaturgin der Bregenzer Festspiele, Anke Rautmann. Schön, dass Sie uns zuhören. Hallo Anke.
Hallo Maria.
Das ist Nemorino, unsere Hauptperson, hier definitiv schon beschwipst vom Rotwein. Er denkt aber, er habe soeben vom Liebestrank gekostet, der ihm endlich die geliebte Adina in die Arme treiben soll. Allerdings dauere es 24 Stunden, bis der Trank seine Wirkung entfaltet. So hat es ihm der Quacksalber jedenfalls versprochen. Und so ist Nemorino ausnahmsweise gelassen, als Adina erscheint. Eine sehr schlaue, ein bisschen spitzzüngige Frau, die nicht an die beständige Liebe glaubt und sich statt mit dem etwas naiven Nemorino mit dem Hauptmann Belcore verlobt. Und erst als sie begreift, wie ernst es Nemorino ist und dass er für ein Wort der Liebe von ihr sogar sterben würde, erobert er ihr Herz. Das als eine kurze Zusammenfassung der Oper L'Elisir d'Amore von Gaetano Donizetti. Das klingt ja erstmal ziemlich Telenovela-mäßig, aber diese Oper ist zauberhaft. Wie schafft das Donizetti? Was macht den Zauber aus? Anke, was meinst du?
Also Donizetti, vielleicht erstmal ein bisschen zum Hintergrund, ist ja eigentlich ein Komponist, der tragische Opern geschrieben hat. Lucia di Lammermoor mit der großen Wahnsinnsarie, Anna Boleyn. Also er ist sehr bekannt für dieses romantisch-tragische Belcanto mit den höchsten leidenschaftlichsten Koloraturen und Momenten. Jetzt hat er so in der Mitte seiner Karriere dieses L'Elisir d'Amore geschrieben, L'Elisir, der Liebestrank. Eigentlich von der Struktur eine Opera buffa, leicht und locker und trotzdem steckt in vielen Dingen, vor allen Dingen in der Figur des Nemorino, eine leichte tragische Komponente. Also sehr viel Herz, auch ein bisschen Schmerz, bei allem Lachen, bei aller Naivität, bei allen schönen, klaren, einfachen cantabile Linien, die gesungen werden, ist auch immer noch so ein kleines bisschen Schmerz drin. Und das macht diese Oper so wunderbar und gibt ihr auch die Tiefe, die es für so ein Meisterwerk braucht.
Ja, ich finde auch diese Zartheit der Musik, die so tief empfunden wirkt und eben wirklich wunderschön ist, auch mal ernst, wie du sagst. Und das dann im Wechsel mit diesen schwungvollen, komischen Momenten, das wirkt wie ein Strudel, von dem man sich irgendwie gerne mitreißen lässt, wie wenn man auch einen richtig guten Liebesfilm sieht. Also unterhaltsam und berührend, vor allem eben Nemorino in seiner verzweifelten, ein bisschen naiven Liebe. Und was ich auch richtig toll finde, wie Donizetti die Stimmen zum Teil verschränkt und die Tempiwechsel timet, das kann richtige Endorphinschauer auslösen, also Glücksgefühle beim Hören.
Er hat auch fantastische Chor- und Ensemble-Szenen geschrieben. Also es sind in vielen weiten Teilen ja auch großartige Choroper. Ja, das ist Arien, die unvergesslich sind, davon sprechen wir, glaube ich, noch. Eine Arie, die unvergesslich ist.
Ja, ich möchte auf eine Stelle hinweisen oder als Beispiel aufführen, wo er dies alles eben miteinander verschränkt und man sich so richtig mitreißen lassen kann. Non è così facile, Adina, conquistar. Belcode drängt zur Hochzeit, Adina singt, sie habe keine Eile, sie möchte erobert werden. Nemorino verflucht die eigene Schüchternheit und das Dorf glaubt noch nicht so recht, dass Adina, die schlaue Füchsin, auf den Soldaten hereinfallen wird. Eine Szene aus dem ersten Akt mit rasantem Schluss und rasant hat Donizetti diese Oper auch zu Papier gebracht. Er soll nur einige Wochen daran geschrieben haben und im Mai 1832 wurde die Oper uraufgeführt im Teatro della Canobiana in Mailand. Das Publikum war direkt Feuer und Flamme, wie wir. Ein Kritiker hat die vokale Melodieführung gelobt, die mal lebhaft, mal glanzvoll, mal leidenschaftlich sei. Also, wie du eben sagst, ja, Donizetti gilt als einer, der den Gesangsstil Bel Canto nochmal so richtig hat aufblühen lassen. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen mehr von diesem Gesangsstil. Wodurch zeichnet sich der Bel Canto aus?
Ja, Bel Canto heißt natürlich schöner Gesang, ja. Und zeichnet sich zunächst einmal aus durch diese wunderschönen melodiösen Gesangslinien in den Arien, gerade auch in den Paraderollen bei den Tenören, die dann sich zum Teil auch, oder Sopranistinnen auch, die sich dann steigern, die fließend sind, viel Legato verlangen und dann irgendwann in diese Cabaletta-Struktur kommen, wo es dann rasant wird und auch richtig virtuos wird, wo man mit brillanten, schnellen oder auch virtuosen Koloraturen zu tun hat und sich die Emotionen, die man in der Arie spürt oder in den Ensembles, sich nochmal richtig steigert. Das heißt, es geht ab, könnte man sagen, in diesem Bel Canto. Und gleichzeitig hat es eben auch, ja, wie in einem guten Song, könnte man sagen. Es gibt eine Struktur, die alles hat, ne? Dieses Cantabile, dieses Legato, dieses Getragen, dieses Gefühlvolle und dann geht's richtig ab. Ja. Und steigert sich.
Und gleichzeitig ist es trotzdem immer maßvoll, ne? Also es ist nicht so eine extravagante Dramatik, sondern doch auch, finde ich, eher so eine innige Emotion.
Absolut.
Also noch mit runden Ecken, würde ich sagen.
Ja, 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 das ist total richtig, weil was danach kommt, dann haben wir Verdi irgendwann und der löst quasi diese ganzen Strukturen auch auf. Und hier haben wir noch ganz klar, wir haben hier eine Arie, wir haben einen Rezitativteil, wir haben ein Ensemble mit Cabaletta, wir haben ein Finale, großes Finale, wie auch bei Rossini. Ja, also das ist noch eine Struktur, die klar gebaut ist. Das ist richtig beim Bel Canto.
Cabaletta ist der Schlusssatz in einer Arie, könnte man sagen.
Genau, der Schlusssatz in einer Arie, wo es sich nochmal auf so einen Höhepunkt zugeht und auch oft auch virtuos ist und wo dann der Tenor dann nochmal eine ganz große hohen Ton setzt und mal normalerweise dann auch furiose Applausstürme hinterher kommen.
Es gibt eine ganz berühmte Arie in diesem Werk, Una furtiva lagrima. Da hält sich das Orchester eher zurück, um dem Sänger, in dem Fall dem Tenor oder Nemorino, den Raum für die Gestaltung der Melodie zu geben. Und auch das ist ein ganz typisches Bel Canto-Beispiel, in das wir jetzt einmal hineinhören.
Una furtiva lagrima
Ja, auch ganz typisch dieser Schmelz in dieser Stimme und dann eben so dieses langsame Anschwellen, lauter werden, also eher schlichte, dynamische Abstufungen. Sehr schwierig auch, das zu singen und so zu gestalten.
Absolut, das ist so quasi die Emotion hineinzugeben, ohne zu übertreiben, wirklich innerlich zu spüren. Gleichzeitig braucht man eine sehr gute Technik, um diese Stimmführung zu halten. Also es ist eine große Herausforderung, diese Arie zu singen, in jedem Fall.
Una furtiva lagrima, das heißt eine verstohlene Träne. Und von ihr singt Nemorino, weil er bei Adina einen Blick darauf erhaschen konnte, was ihm Hoffnung gibt. Sie könnte ihn vielleicht doch lieben. Er singt, er möchte nur ein Wort der Liebe von ihr und dann könne ihm auch der Tod nichts anhaben. Also auch da schwingt ja doch eine gewisse Tiefe mit. Ne?
Dieses tragische Moment, von dem ich anfangs erzählt habe bei Donizetti, was eben auch seinen komischen Opern eine gewisse interessante Melancholie und Tiefe gibt und vielleicht auch das Geheimnis ausmacht.
Diese Arie ist nicht nur einer der berühmtesten Höhepunkte der italienischen Belcanto-Oper, es ist auch ein Paradestück für Tenöre. Und bei der Inszenierung in Bregenz darf sich damit Emanuel Tomiljenovic zeigen, ein junger lyrischer Tenor aus Kroatien, der zurzeit im Ensemble des Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen und Gent singt. Und Adina wird verkörpert von einer aufstrebenden armenischen Sopranistin, Jana Ayvazian. Sie ist Mitglied im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Die Inszenierung in Bregenz ist ja eine Produktion des Opernstudios der Bregenzer Festspiele. Was heißt das genau?
Das Opernstudio der Bregenzer Festspiele existiert bereits seit einigen Jahren. Das ist eine Idee, um den Nachwuchs natürlich zu fördern. Und gleichzeitig ist es auch eine gute Idee, um junge Talente aufzuspüren, zu finden, mit denen dann auch eventuell später in Produktionen zu arbeiten. Und es gibt jedes Jahr im März eine sogenannte Meisterklasse, wo Sängerinnen und Sänger, die eine internationale Karriere hatten, eine typische Masterclass geben. Das wird dieses Jahr von unserer Intendantin Lili Paasikivi geleitet, die ja selbst eine gefeierte Mezzosopranistin war, und von Jaco Kortekangas, der Betriebsdirektor der Bregenzer Festspiele, der ebenso eine große Karriere hatte als Bariton. Und tatsächlich sind jetzt in dieser Meisterklasse 4 SängerInnen dabei, die dann auch bei Elisida More mitwirken werden, nämlich Jana Ayvazian, von der du schon erzählt hast, Anton Belyaev, Adina, genau, Belcore, der Bariton, Anton Belyaev, Dulcamara, Benjamin Schuran und Janetta, das ist die kleine, der Quacksalber, das ist eine tolle Rolle, Dulcamara, der Bass. Und Janetta, das ist eine kleine Rolle, das ist die Freundin von Adina, Tania Gianelli, und arbeiten zusammen mit Lili Paasikivi und Jaco Kortekangas und haben dann die Möglichkeit, im Opernstudio, in der Produktion L'Elisée d'Amore, im Kornmarkttheater hier in Bregenz, ihr Talent voll zu entfalten. Und das ist auch diese Produktionen vom Opernstudio, die sind halt tatsächlich immer mit jungen Leuten besetzt. Das gibt dem Ganzen natürlich auch eine besondere Frische. Junge, professionelle SängerInnen sind oft mit einer ganz anderen Leidenschaft am Werk. Und das passt sehr gut jetzt zu Elisée, weil das ja auch eine Oper ist, die von jungen Leuten handelt. Ja, also schwingt das dann ganz gut mit rein.
Auch die Dirigentin ist jung. Daniela Grassi, 1993 in Apulien geboren. Sie hat mit L'Elisée d'Amore schon einmal debütiert. An der Staatsoper Stuttgart war das. Und in diesem Sommer wird sie in Bregenz debütieren. Das Symphonieorchester Vorarlberg leiten durch die Inszenierung von Anna Kelo. Anna Kelo ist eine finnische Regisseurin, die vor allem in Helsinki mit ihrer Inszenierung zu Richard Wagners Operntetralogie Der Ring des Nibelungen für Aufsehen gesorgt hat, wofür übrigens die jetzige Intendantin Lili Paasikivi der Bregenzer Festspiele die Initialzündung ausgelöst hat. Das fand ich sehr interessant. Sie war damals Intendantin an der finnischen Nationaloper. Und als die ursprünglich vorgesehene Regie für den Ring nicht zustande kam, das Budget wohl auch nicht alle Möglichkeiten zugelassen hat, da hat sie sich einfach an die Regieassistentin im Haus gewandt und das war Anna Kelo. Jetzt aber kein Wagner, sondern Donizetti. Eine ganz andere Welt, die sie mit Highschool-Atmosphäre verbinden will. Erzähl, was hat Anna Kelo für Bregenz genau geplant?
Highschool-Atmosphäre, das ist genau das Thema. Es ist eigentlich eine, man sagt, im Film würde man von einer Coming-of-Age-Geschichte reden. Dieses Elisée d'Amore, wie du ja schon gesagt hast, spielt in einem Dorf mit Menschen, die vielleicht noch nicht so viel erlebt haben und gesehen haben. Dina ist zwar ein bisschen belesen, aber nicht nur Nemorino fällt auf den Quacksalber Dulcamara rein, der von außen kommt und alle möglichen Dinge verkauft, unter anderem auch den Liebestrank. Falschen Fake-Liebestrank. Also man kann sagen, es ist eine eher naive Gesellschaft, die da geschildert wird. Und was passt da nicht besser, als auch von wirklich sehr, sehr jungen Menschen zu erzählen, die ja, die ihre Erfahrungen erst machen müssen und die vor allen Dingen auch ein bisschen durcheinander sind, weil sie hormongeschüttelt sind, weil sie verliebt sind in jemanden und nicht genau wissen, werden sie zurückgeliebt, zum Teil auch gar nicht genau wissen, ob sie binär oder non-binär sind. Ja, das ist jetzt so das Setting, in den Anna Kelo das Ganze hineinbegibt, ohne aber zu viel zu verändern, denn tatsächlich passt das wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Ein Highschool-Ambiente, ist ja im Prinzip wie ein kleines Dorf. Es ist eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft. Ja, der Chor kommentiert sehr viel in einer Schule mit weiß ich, pubertierenden Jugendlichen. Klar, man weiß, wie es auf dem Schulhof zugeht, ja. Wer ist gegen wen? Wer ist jetzt hier irgendwie das heiße Girl? Wer ist irgendwie der Außenseiter? Nemorino ist so gleich der Außenseiter, weil er ein bisschen einfältiger ist vielleicht erstmal oder vielleicht auch ein besonders gutes Herz hat. Ist verliebt in dieses wahnsinnig tolle Mädel, die auch so ein bisschen arroganter herkommt mit ihren Freundinnen und ihn erst keines Blickes würdigt, aber dann auch irgendwie merkt, der hat irgendwas Interessantes. Und tatsächlich gibt es ja vielleicht hat man das schon irgendwie gesehen. Es gibt auf Netflix eine unglaublich erfolgreiche Serie, die hieß Sex Education. Und Sex Education spielt auch in einer Highschool-Atmosphäre, in einem Ambiente und nimmt diese Figuren und die Nöte und Wirrungen und Irrungen und Liebeskomplikationen unglaublich ernst und ist gleichzeitig humorvoll. Und in diesem Fall passt das ausgesprochen gut zu L'Elysée d'Amore.
Ja, Sex Education ist eine britische Fernsehserie, die wirklich auch sehr lustig ist. Hast du sie auch gesehen,
Anke? Ja, ich habe sie total
gesuchtet.
Also ich habe die Serie wirklich geliebt und fand auch die Schauspieler und Schauspielerinnen ganz, ganz, ganz toll. Und besonders interessant fand ich, wie man so ein etwas, ein Thema, die Sexualität von Jugendlichen und wie sie das gerade entdecken. Und das sind ja Szenen, wo man sagt, das könnte auch irgendwie peinlich werden oder unangenehm. Aber es war so treffend und auch ehrlich und auch liebevoll inszeniert mit einem witzigen und auch liebevollen Humor. Und wenn Anna Kelo das gelingt, diese Art von Humor auch in Elisir spürbar zu machen, in ihrer Inszenierung, dann gelingt ihr da wirklich ein Meisterstück. Und ich denke, dass alle Voraussetzungen in der Oper gegeben sind.
Ja.
Weil Donizetti genau das macht. Er nimmt seine Figuren ernst und geht liebevoll mit ihnen um.
Ja, das Libretto aber zu L'Elysée d'Amore stammt aus dem 19. Jahrhundert. Felice Romani hat das verfasst, angelehnt an das Libretto von Eugène Scribe zu der Oper Le Filtre von Daniel François Esprit Aubert. Und dieses Libretto fußt wiederum auf einer Vorlage von Silvio Malaperta, Il Filtro. Also insgesamt ja ein sehr, sehr alter Text, über 200 Jahre alt. Was passiert denn mit den Dialogen, wenn sie für eine Highschool-Adaption à la Sex Education herhalten sollen? Habt ihr da was am Text verändert? Wie wirkt das in diesem Setting?
Also am Text wurde absolut nichts verändert, was auch ein bisschen dazu gehört. Denn in den Opernstudio-Produktionen sollen ja die jungen Sängerinnen und Sänger auch erstmal lernen, die Partien auswendig lernen, die Partien einstudieren. Wenn man da jetzt wahnsinnig viel verändert, das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Dennoch passt es erstaunlich gut. Also es ist ganz klar, natürlich vielleicht, ich meine, Liebestrank könnte ja auch eine Droge sein. Also diese Veränderungen sind für das Publikum, denke ich, ganz klar zu sehen. Und das macht auch Spaß, da so eine gewisse Hürde zu nehmen, zu überlegen, okay, ja, das, was ist das wohl, was er von Dulcamara da bekommt? Ist das wirklich, ist das Wein jetzt? Ist das eine Droge? Was soll denn das sein? Ja, das ist spannend. Sicherlich kann man auch bei den Übertiteln, die wir haben werden, wir werden deutsche Übertitel haben, so mal das eine oder andere so ein bisschen adaptieren, um da die Setzung klarer zu machen. Aber grundsätzlich singen sie den original italienischen Text.
Ja, Adinas, ti amo, ich liebe dich. Es gibt eben Sätze, die doch auch wohl ewig gültig bleiben werden. Der Moment, in dem Adina endlich ihre Liebe zu Nemorino eingesteht, der außer sich vor Freude reagiert. Oh Gioia, oh Freude. Man freut sich richtig mit. Wir haben auch sehr viel gelächelt, als wir gerade zugehört haben. Das passiert einfach bei dieser Oper.
Ja, das stimmt. Das ist eine Feel-Good-Oper und deswegen, das hatte ich glaube ich irgendwann auch beim ersten Podcast gesagt, es ist eine ideale Einstiegsoper für Leute, die möglicherweise noch nicht Umgang hatten mit Oper. Diese Musik macht einfach auch wahnsinnig gute Laune, weil es uns so mitnimmt in ihrer Emotionalität und in ihrer Kraft.
Zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar interessante Infos mit dir austauschen, über die sich zum Beispiel in der Pause der gut 2 Stunden langen Oper wunderbar parlieren ließe. Was hat dich in der Beschäftigung mit dem Werk beeindruckt? Gibt es da etwas, das du gerne loswerden möchtest, mitteilen möchtest?
Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Komponisten beschäftigt. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Donizetti aus Bergamo kam, Norditalien, aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, zunächst gefördert wurde und dann unglaublich arbeitsam war. Der hat über 70 Opern komponiert, muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Und dabei ist er in seinen 50ern gestorben, übrigens an Syphilis, komplett umnachtet, dem Wahnsinn nahe. Also das ist auch interessant, weil er hat eine Figur, Lucia di Lammermoor, erfunden, die in geistiger Umnachtung dann auch stirbt. Ja, er war ein Karrierist, kann man sagen, wenn man das jetzt mal ein bisschen negativ formuliert. Also er war ausgesprochen produktiv, er war auch wirklich an seiner Karriere interessiert. Er war sehr der Liebe der Frauen zugeneigt, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Wie gesagt, Syphilis ist ja eine Krankheit, eine Geschlechtskrankheit, die man sich nicht ohne weiteres holt, sondern es hatte Gründe. Er war verheiratet, hatte auch Kinder, die aber gestorben sind. Seine Frau ist sehr früh gestorben. Das war auch so ein bisschen die innere Tragik in seinem Leben. Jetzt haben wir hier mit Elisir ein sehr komisches Stück. Und da finde ich interessant zu sehen, dass die Struktur, auch gerade die Figur des Nemorino, tatsächlich sich anlehnt an die alte Commedia dell'arte. Commedia dell'arte ist ja das Volkstheater, das improvisatorische Volkstheater Italiens. Und die Figur des Arlecchino, des Clowns quasi, ist in Bergamo entstanden. Sie hat seinen Ursprung in Bergamo. Und ich denke, dass das deswegen auch so eine Tiefe hat. Nemorino, der einfältig ist, der trotzdem aber ein wahnsinnig gutes Herz hat und trotz seiner Einfalt nicht dumm ist. Er hat trotzdem einen guten Instinkt, gute Gefühle. Damit hat er eigentlich diesen Arlecchino nochmal in eine andere Liga gehoben. Ja, das ist so die Variante des Arlecchino, die, wo ich sage, die unsterblich geworden ist durch Donizetti. Das hat mich sehr beeindruckt, oder darüber habe ich nachgedacht. Auch die anderen Figuren. Adina ist so eine Art Columbina, eine freche, sehr selbstbewusste junge Frau. Und Dulcamara, der Quacksalber. Da gibt es den Dottore, der pompös ist, aber im Prinzip blöd. Weiß auch nichts.
Blöd und raffiniert.
Blöd und raffiniert, genau, genau. Ja. Aber eigentlich, was er erzählt, ist Quatsch. Ja, ist ein Quacksalber. Und Belcore, dieser Soldat, das ist il Capitano, das ist so der typische testosterongesteuerte, breitschultrige Kerl, der vor lauter Eitelkeit auch nichts um sich herum sieht. Ja, das sind so die Figuren der Commedia dell'arte, die unsterblich geworden sind. Diese Struktur findet man bei Mozart, bei Rossini und eben auch bei Donizetti. Und das hat mir gefallen, dass es eben aus dieser Stadt Bergamo kommt, wo er geboren wurde, dass da der Ursprung der Commedia dell'arte war.
Ja, finde ich auch super interessant. Ich bin vor allem an dieser Rolle des Sul Camara hängen geblieben, auch wegen einer sprachlichen Feinheit. Also Sul Camara, eben der Quacksalber, der mit vermeintlichen Wundertränken das gemeine Volk übers Ohr haut und dem Moreno die Rotweinflasche andreht, als er einen Liebestrank verlangt. Er ist eine ziemlich konkrete Karikatur der Gesundheitsexperten jener Zeit, offenbar, weil zur Zeit der Uraufführung in Europa die Cholera grassierte und die Medizin hatte damals kaum wirksame Mittel dagegen. Es war also ein gefundenes Fressen für Scharlatane, um aus Angst Profit zu schlagen. Und so ist Sul Camara ja schon eine bittersüße Figur, also nicht nur lustig. Und genau das bedeutet auch der Name, großartig, der sich vom lateinischen Dulcis, süß, und Amara, bitter, ableitet. Es gibt auch eine Giftpflanze, die so heißt, bittersüßer Nachtschatten, Solanum Dulcamara. Sehr schön sieht sie übrigens aus, mit violetten Blüten und Beeren, die, wenn sie reif sind, leuchtend rot glänzen. Und wie Donizetti eben mit Sul Camara die Leichtgläubigkeit der Menschen parodiert, das finde ich ziemlich treffend. Und auch im Happy End um Nemorino und Adina darf er kräftig mitmischen. Sul Camara weist sich selbst natürlich den Erfolg zu und wird dann von der Dorfbevölkerung belagert, die jetzt natürlich auch so einen Trank möchte und den Scharlatan mit einem Wunsch nach Wiederkehr aus dem Dorf verabschiedet. Und wie sich diese Figur auch in diesen einschmeichelnden Melodien abzeichnet und entfalten kann. Also das finde ich auch wirklich eine Glanzleistung von Donizetti.
Schön.
Ja, zaubert ein Lächeln in den manchmal trüben Alltag, der Liebestrank L'Elisir d'Amore von Gaetano Donizetti. Bei den Bregenzer Festspielen ist die Premiere am 17. August 2026 im Theater am Kornmarkt. Anna Kelo inszeniert und die musikalische Leitung hat Danila Grassi. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter bregenzerfestspiele.com. Das war's von uns. Vielen Dank, sofern Sie immer noch zuhören. Ich heiße Maria Gnann und sage auch dir, Anke, wie immer ein herzliches Danke.
Danke dir, Maria.
Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.